Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Was kann ich selber tun, um Product Ownership zu bekommen, also Verantwortung oder mehr Verantwortung für mein Produkt zu übernehmen, wenn meine mich umgebende Organisation vielleicht noch nicht so ganz weit ist, beziehungsweise mir gefühlt noch nicht genug Freiräume dafür gibt? Dominik und Oliver besprechen das in dieser Folge und zeigen auf, wie du selber ja auch diese Veränderung mitgestalten kannst, als Change Agent quasi selber auch wirken kannst. Denn wir glauben, dass du nicht abwarten solltest, bis die Organisation was für dich tust, sondern dass es auch bestimmte Möglichkeiten gibt, selber hier aktiv zu werden. Viel Spaß mit dieser Folge und eine ganze Reihe wertvoller Impulse wünsche ich dir.
Wir haben an dieser Stelle vor einiger kurzer Zeit darüber gesprochen, wie wir von der Verantwortung und Rolle als Projektmanager zum Product Owner werden können, welche Vor- und Nachteile es dabei gibt. Ein Punkt, der uns dabei aber schon ein bisschen aufgefallen ist, ist, ich kann mich ganz viel verändern, aber was ist, wenn mein Unternehmen mich keine Ownership übernehmen lässt? Darüber wollen wir heute sprechen und ich führe wieder keine langweiligen Monologe, sondern ich habe Oliver an meiner Seite. Hallöchen, Oliver.
Hallo, Dominik.
Jetzt hatten wir ja darüber gesprochen, ich werde vielleicht in einer Organisation, die jetzt gerade sich verändert und produktorientierter werden will oder Scrum einführt oder ähnliches, zum Beispiel Product Owner. Jetzt erlebe ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, in meinen Trainings und meinen Kontexten ganz oft, dass Menschen dann auch so beim Training beispielsweise sagen, ist alles total gut, aber man lässt mich Sachen nicht machen. Und ich würde gerne heute in dieser Folge so ein bisschen aus der Opferrolle raus, hin zum Gestalter, aber gar nicht so sehr vom Produkt als solches, sondern vielleicht von meiner eigenen Rolle, von der Möglichkeit, die Ownership ausleben zu können. Mhm. Wenn ich da jetzt gerade so einen Bezug nehme auf meine Trainings und anderen Unterstützungsformaten und so weiter, ist das etwas, was das nur ich beobachte oder siehst du das auch?
Nein, das sehe ich definitiv. Und ich sehe das nicht nur bei so grundlegenden Product Owner Trainings, sondern ich sehe das vor allen Dingen auch, wenn man dann noch ein bisschen advanceder wird. Ne? Also es gibt ja auch so aufbauende Trainings, wo man noch ein bisschen tiefer in einzelne Praktiken und in andere Methoden oder sowas geht. Und dann öffnet sich ja auch so ein bisschen der Verantwortungsbereich noch viel stärker in Richtung strategischere Aufgaben oder in Themen wie Product Discovery. Haben wir hier an der Stelle ja auch schon oft drüber gesprochen. Und dann kriege ich diese Art von Feedback schon auch noch häufiger. Ne? Ja, das ist ja alles schön und gut und mir erschließt sich auch tatsächlich, warum es sinnvoll ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und an solchen Fragen zu arbeiten. Aber ich habe halt gar nicht die Voraussetzungen in meiner Organisation. Und um das auch direkt hier an der Stelle nochmal zu erwähnen und klarzumachen, ich weiß, dass das ganz oft auch tatsächlich so ist, dass die Organisation gar nicht die Voraussetzungen oder sich selber auch so verändert haben, dass man mehr in Richtung Übernahme vom Product Ownership, wie wir es hier so kommunizieren und wie wir auch drauf gucken, zu übernehmen, dass sie darauf vorbereitet sind, weil es ist halt, glaube ich, so der Standardvorgehen. Ich label so ein bisschen die Produktverantwortlichen oder vielleicht sogar Projektverantwortlichen um in Richtung Product Owner. Aber bezogen auf wo, welche Entscheidungen, wie abgestimmt in der Organisation, die getroffen werden können und mehr in Richtung des eigentlichen Scrum-Teams oder Produktentwicklungsteams. Dieser zweite Schritt findet selten bis gar nicht statt. Oder die Organisation ist sich zum Teil auch gar nicht bewusst, dass das ja damit einhergeht. Und nochmal, je weitreichender vielleicht die Ownership gehen sollte oder wo ich als Product Ownerin und Product Owner mitarbeiten könnte und man diese Themen in Trainings adressiert, desto eher noch habe ich so eine Art von Rückmeldung, die du gerade beschrieben hast.
Das klingt jetzt erstmal so, als wäre es sinnvoll, dass wir uns darüber unterhalten. Und ich finde es auch generell jetzt unabhängig, ob ich jetzt vom Projektmanager oder sonst woher komme, ne? Aber natürlich, es wird eigentlich von irgendjemandem irgendetwas erwartet und ganz oft ist dann in der Organisation, gerade größere oder komplexere, in denen wir auch gerne ja unterwegs sind, das gar nicht so klar und transparent. Deswegen lass uns mal ganz konkret einsteigen, was so Möglichkeiten sind, wie ich vielleicht selber eben auch mehr daran arbeiten kann, dass ich Ownership übernehmen kann. Was sind so die ersten Sachen, die da einfallen?
Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn man so eine Veränderung in Richtung eher produktzentriertem Arbeiten, Product Owner Verantwortlichkeit einführt, dass es ganz oft so ist, dass Personen Product Owner werden, die nicht unbedingt die größte fachliche Expertise zu diesem Aufgabenbereich Problemstellung haben, die es so in der Organisation irgendwie gibt. Ja, also es gibt manchmal dann vielleicht noch inhaltlich, fachlich erfahrenere Menschen. Ne? Aber die macht man nicht so häufig zu Product Ownern. Ist zumindest meine Beobachtung in meinen Kontexten. Und ich glaube, das Erste, was ich POs empfehlen würde, damit man mehr Akzeptanz bekommt und sich auch so ein bisschen mehr Entscheidungsbefugnis erarbeiten kann, ist tatsächlich an diesem fachlichen, inhaltlichen Verständnis des Marktes, der Kunden, des Produktes, der Wettbewerbsprodukte, also der Wettbewerber, sich zu erarbeiten und eigentlich vielleicht sogar anzustreben oder immer im Hinterkopf zu haben, naja gut, wenn ich die bestinformierteste Person bezogen auf das, was wir hier in der Produktentwicklung machen, bin und ich auch da sehr faktenbasiert oder datenbasiert argumentieren kann, weil ich es halt einfach weiß oder auch meine Argumentation auf etwas stützen kann, dass das ganz häufig dazu führt, dass andere Menschen in den Organisationen natürlich das sehen und auch anerkennen und mir vielleicht auch mehr Möglichkeiten geben, wirklich Ownership zu übernehmen. Du hast das gerade eben so schön angerissen, ne? Ja, vielleicht mehr aus so einer Opferrolle rauszukommen und eher in so eine Gestalterrolle zu kommen. Ich glaube, dieser erste Punkt, den ich gerade erwähnt habe, gehört für mich elementar dazu. Ich kann mich natürlich da hinsetzen und sagen, ja, die anderen sagen mir, was ich einfach nur zu liefern habe. Und da bin ich wieder fast eher bei so einem Projektleiterrolle oder einem Projektleitungsverständnis. Aber ich glaube, ich muss mich als allererstes wirklich in diese fachliche Domäne einarbeiten und gucken, dass ich da extrem viel Expertise aufbaue, weil es sonst schwer wird, mit anderen Leuten in der Organisation noch wirklich zu diskutieren oder auf Augenhöhe agieren zu können.
Ich finde, eine der großen Herausforderungen in dem Kontext ist halt, dass Menschen auch sehr schnell mit Meinungen unterwegs sind. Und das erlebe ich jetzt auch in anderen Bereichen, beispielsweise, wo es um Geschmack und Ähnliches geht. User Experience ist so ein klassischer Bereich, wo viele Leute auch sagen, nee, ich möchte so oder so oder so haben. Aber wenn du halt mit Testdaten, mit empirischen Studien und so weiter argumentieren kannst, kannst du immer sagen, naja, da können wir jetzt gegenarbeiten, aber es ist halt ein größeres Risiko und Ähnliches. Ich finde es gut, wenn wir als Product Owner, egal wie wir jetzt zu dieser Rolle gekommen sind, jetzt, ich finde, bestinformiert, wie du gesagt hast, finde ich, das klingt sehr schwer zu erreichen. Aber zumindest für die Informationen, die ich brauche, um gute Produktentscheidungen zu treffen, sollte ich am besten oder zumindest sehr schnell Informationen beschaffen können, um aus dem Meinungskampf rauszugehen, hin in, was ist denn von dem, was wir bisher empirisch sehen, der logische Schritt sozusagen.
Ich habe das mit den bestinformiertesten Personen auch eher so gemeint, wie das ist etwas, was ich so für mich selber mental vielleicht anstreben sollte. Also mir ist vollkommen klar, dass das natürlich völlig abstrus ist, auch in größeren Organisationen, in ganz komplexen Umfeldern, überall, wo ich da mitreden muss, die bestinformierteste Person zu sein. Aber da sind wir wieder ein bisschen bei Opfer oder wie aktiv bin ich da unterwegs, ne? Also ich kann natürlich auch gucken, wie ich an Informationen rankomme oder vielleicht auch von Leuten bekomme, die noch mal mehr belastbare Informationen oder Evidenz haben zu einer bestimmten Herausforderung, die wir da gerade im Rahmen unserer Produktentwicklung haben. Und was ich, glaube ich, auf jeden Fall kann, vielleicht da auch mit Unterstützung, und das gehört für mich untrennbar zusammen, ist, mich viel mehr mit dem ganzen Thema Product Discovery auseinanderzusetzen. Ne? Also gar nicht so sehr einfach nur im Delivery-Modus zu sein und im, wir bauen hier die Lösung, die jemand anders durchdacht hat, sondern wenn ich mich mit dem ganzen Thema Product Discovery beschäftige, wir können ja mal die ein oder andere Folge auch hier nochmal aus unserem Podcast verlinken, dann bin ich zwangsläufig, glaube ich, genötigt, mich mit ganz vielen dieser Fragen, die ich eben mal so kurz angerissen habe, auch zu beschäftigen. Und es wird zwangsläufig auch zu besseren Produktentscheidungen einfach führen.
Und wenn ich das jetzt referenziere zu dem, ne, bestinformierte Person und so weiter, ich finde es auch mega fair zu hinterfragen in dieser Rolle, auf welcher Datengrundlage wollen wir diese Entscheidung jetzt fällen? Und damit auch sozusagen diese Blindspots, ne, diese Lücken, die man einfach Informationen hat, aufzuzeigen und damit ja dann sozusagen auch den Bedarf für Product Discovery überhaupt erst aufzumachen, der manchmal in der Bewusstsein der gesamten Organisation ne, also jetzt nicht bei einzelnen Leuten, aber ganz oft auch einfach noch nicht so stark etabliert ist. Gerade dann, und jetzt, ich bin ja mit dem Beispiel reingestiegen, mit dem Projektmanagement, da geht's, ist meistens ja eher Delivery fokussiert, ne, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Kann auch anders sein, weiß ich. Aber wenn man aus so einer Historie und so einer Kultur kommt, zu sagen, okay, das können wir machen, aber es ist ein Riesenrisiko. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Haben wir irgendwelche Daten, die dazu führen, dass wir sagen, das ist die beste Entscheidung, die wir jetzt treffen können? Und dann ist Product Discovery, finde ich, ein super Hebel.
Und da bist du mitten in einem zweiten Punkt, den ich reinwerfen würde, wie ich halt vielleicht anders bewertet werde oder auch anders agieren kann und vielleicht auch mehr in Richtung eigene Ownership mich bewegen kann. Der Organisation oder den Beteiligten, den Stakeholdern zu erklären, wir werden nie eine hundertprozentige Sicherheit haben, ob das jetzt richtig oder falsch ist, was wir hier so tun. Und das alles eigentlich eine Art von Wette ist, die wir hier eingehen. Und auch das, glaube ich, resoniert sehr stark bei Personen in Organisationen, die auf einer bestimmten Hierarchieebene unterwegs sind, die wissen, dass es risikobehaftete Entscheidungen gibt und dass man sich ganz lange damit auseinandersetzen kann, alle möglichen Informationen zu beschaffen, aber dann doch irgendwas passiert, ne? Und lass uns jetzt nicht sowas sagen, wie dann kommt eine Pandemie um die Ecke oder sowas, was ich nicht vorhersehen kann. Aber wenn ich diese Haltung eher die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Wette, einer Entscheidung, die ich als Wette ansehe, irgendwie zu vergrößern, aber nicht zu sehr dann Zeit investiere, um von 95%iger Sicherheit auf 99%iger Sicherheit zu kommen und gleichzeitig aber auch adressiere, wo sind denn noch die Risiken, die wir eingehen, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann ist das für mich ganz klar eine Übernahme von Ownership. Nämlich ich kommuniziere oder mache klar, wir haben alles dafür getan, dass es eine gute Entscheidung gibt. Ich mache klar, das sind die Themen, wo wir trotzdem Unsicherheiten haben. Vielleicht kann ich sogar, weil wir hier daten- und faktenbasiert unterwegs sind und eine gewisse Evidenz haben, sagen, so groß ist das Risiko und es liegt in den und den Fällen. Und jetzt lasst uns aber eine reflektierte, vielleicht miteinander abgestimmte Entscheidung treffen, unter dem Bewusstsein, dass wir ein gewisses Risiko auch noch eingehen. Und das ist für mich dann Verantwortungsübernahme und nicht zu sagen, wir haben ja alles betrachtet, aber naja, da geht es um viel Geld und entscheide du mal oder ist gar nicht zu entscheiden. Weil gar nicht zu entscheiden ist vielleicht auch eine Entscheidung, ne?
Ja, ich glaube, der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, also was ja sozusagen auch immer impliziert, dass irgendetwas nicht funktioniert und so weiter, ist extrem hilfreich, weil man ja auch manchmal wieder auch so, ich sag mal, so ein dysfunktionales Verhalten in Organisationen ist es, Schätzungen für gegeben hinzunehmen. Ne? Also wenn ein Team, ich rede jetzt nicht von Product Ownern, zu sagen, naja, wir brauchen dafür wahrscheinlich 10 bis 15 Stunden, dann ist so, okay, das muss jetzt auch wirklich so sein und wir richten alles danach aus, uns an diese Schätzung zu halten. Mhm. Und dann stellst du halt fest, eine Realität, ne? Wir haben halt geschätzt, es ist eine Wette, auch das ist ja nichts anderes. Ne? Ich wette, dass es wahrscheinlich so lange dauert, mit einer gewissen Sicherheit und so weiter. Das ist an vielen Stellen schon sehr hilfreich. Mhm.
Und da bist du vielleicht auch bei dem Punkt Kommunikation. Ne? Also wirklich eine Klarheit in der Kommunikation zu haben, ne? Oder Klarheit herzustellen durch die Kommunikation und so, wie wir sie betreiben. Also, dass den Beteiligten klar ist, so und so ist jetzt die Daten- und Faktenlage und es nicht irgendwie so zu verschleiern oder zu gucken, erzähle ich jetzt so, wie es alle erwarten oder was sie denn hören wollen, weil wir sonst vielleicht unangenehme Kommunikation haben. Und wir sind, glaube ich, viel zu oft auch als Product Owner in einem Modus, ich will gar nicht sagen, die Konfrontation zu suchen, aber zumindest die Klarheit auszusprechen, weil daraus natürlich unangenehme Situationen entstehen können und auch werden. Aber ich glaube, das ist halt einfach die Rolle. Und auch da glaube ich, dass es von Unternehmen gewertschätzt wird, dass da einer klar sagt, guck mal, das ist jetzt die Datenbasis, die Faktenlage und wir können das und das und so machen. Weil nur dann kann ich ja drüber nachdenken, was ist denn der nächste sinnvolle Schritt? Und ich meine, das machen wir ja die ganze Zeit. Ne? Wir gucken uns an, wir inspizieren, wir adaptieren und treffen halt vielleicht eine neue und vielleicht auch komplett andere Entscheidung. Dafür gehört für mich aber Klarheit in der eigenen Kommunikation auch dazu. Plus, würde ich auch nochmal ergänzen, es auch angemessen für die Zielgruppe zu kommunizieren. Ne? Also es kann ja sein, dass mit anderen Vokabeln oder in anderen Zeithorizonten die Kommunikation laufen muss, damit dann auch eine andere Zielgruppe, die diese Botschaft hören muss, es auch versteht oder wir überhaupt in die in die Diskussion oder in das Gespräch kommen können.
Dieses Thema Klarheit, man merkt das auch, wenn man sich andere Management-Konzepte oder das Konzept von High-Performing-Teams von Patrick Lencioni beispielsweise anhört, da geht es ganz oft um Klarheit. Und ich finde, was du ja immer wiederholst auch, ne, dass Klarheit wichtiger ist als Komfort. Mhm. Also dieses, naja, wir sind ehrlicherweise, und ich vor allem, ne, ich habe so ein People-Pleaser-Gen, sage ich immer. Also ich möchte ja auch irgendwo gefallen, ich möchte den Leuten ja auch das erzählen, was sie vielleicht hören wollen. Ich will ja diese Konflikte vielleicht sogar vermeiden. Aber es geht hier nicht darum, nochmal diesen Meinungskampf, den wir ja auch schon hatten, sondern es geht darum, auch klar Risiken zu benennen, Sachen zu sagen, die nicht bequem sind, sie nicht irgendwie drumherum zu glucksen oder ähnliches, sondern wenn man schon weiß, dass halt irgendwas missverstanden worden ist, aber man könnte, naja, das ist irgendwie politisch schwierig oder so. Nee, das muss man kommunizieren. Egal wie unbequem das ist, damit die richtige Faktenlage auf dem Tisch liegt. Jetzt meine ich nämlich nicht, deswegen über Komfort. Ich könnte jetzt meine Meinung sagen, die ist halt unkomfortabel. Aber ich kann halt zumindest darauf hinweisen, es gibt ja noch Risiken, die wir in dieser Betrachtung gar nicht berücksichtigt haben.
Und ich würde sogar nach dem Thema Kommunikation einen Schritt weiter gehen. Also viele POs, mit denen ich halt rede, da kommt immer so ein bisschen das Argument, ja, aber ich darf die und die Entscheidung gar nicht treffen. Und deswegen habe ich die Ownership nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich auf diese Betrachtungsweise so mit einsteigen würde, weil ich muss ja nicht alles alleine entscheiden. Ich muss in meiner Welt nur dafür sorgen, dass die notwendigen Entscheidungen irgendwie getroffen werden in dieser Organisation und vielleicht auch in einer gewissen Geschwindigkeit. Mir ist schon klar, dass die Verantwortlichkeit Product Owner ins Leben gerufen wird, weil natürlich Teams und Organisationen dazu neigen, sehr lange über Themen zu diskutieren, die vielleicht gar nicht so viel Wert schaffen und dass es dann eine Verantwortlichkeit gibt, die sagt, ey, Schluss jetzt mit der Diskussion, wir treffen die Entscheidung XY. Aber wenn ich zurückgespielt bekomme, dass ich nicht die Person sein darf, die bis zu einer bestimmten Flughöhe diese Entscheidung vielleicht sogar alleine treffen darf, dann sollte ich zumindest die Ownership und die Verantwortlichkeit dafür übernehmen, dafür zu sorgen, dass andere diese Entscheidung schnell treffen, damit halt weiter entwickelt werden kann und wir trotzdem uns noch an diesem Maximierung des Return of Invests irgendwie orientieren, wie er zum Beispiel in dem Scrum Guide steht. Das heißt, zurückzuziehen und zu sagen, ja, ich darf ja nie entscheiden und die anderen entscheiden es auch nicht, ist mir gefühlt dann häufig zu einfach, sondern ich hätte zumindest die Erwartungshaltung zu sagen, ja, aber dann sorgt dafür, dass die Entscheidung so schnell und so gut wie es geht irgendwie getroffen wird von den anderen.
Ich finde es halt auch total sinnvoll für eine Organisation, diese gesamten Entscheidungsprozesse, und das ist aber jetzt ehrlicherweise auch etwas, was wieder überall gilt, explizit zu machen. Aber wenn in dem Moment, wo ich die Rolle übernehme, dass ich das explizit mache, das herleite, dass wir das explizit wissen, glaube ich, da stimmt schon eine ganze Menge Macht da drin. Jetzt hattest du gerade, ne, Entscheidungen bewusst machen, klar machen, auch Sachen aussprechen, die nicht jeder hören will. Wir hatten über die Wetten gesprochen. Dann komme ich so, wenn ich darüber reflektiere, gerade auch schnell zu dem Thema strategische Wetten, sprich Strategie. Wie siehst du die Möglichkeiten, die eigene Ownership zu etablieren, zu erweitern, zu enablen, wie auch immer man es nennen möchte, rund um das Thema vielleicht Produktstrategie, Vision oder Businessziele oder so?
Also wir haben ja auch schon Folgen über sowas wie den Decision Stack gemacht, ne? Und versucht zu erklären, warum es sinnvoll ist, auf verschiedenen Flughöhen im Produktmanagement vielleicht bestimmte Artefakte oder bestimmte Dinge zu schaffen, sodass wir mehr Fokus auf das haben, womit wir uns in der Delivery gerade beschäftigen wollen. Und ich höre sehr oft von POs, wenn sie sagen, boah, ich brauche jetzt mal mit allen erarbeitete Produktvision oder vielleicht eine Produktstrategie, das ist ja noch seltener, dass ich die treffe, dass die explizit erarbeitet und vereinbart ist, dass die Rückmeldung aus der Organisation an diese Product Owner ganz oft ist, ja, aber wofür brauchst du das denn eigentlich? Ne? Also wie hilft dir das denn? Und deswegen erster Schritt, glaube ich, um wirklich auch selber mehr Ownership zu übernehmen, ist, der Organisation und den Beteiligten auch zu erklären, welchen Vorteil es denn für meinetwegen das Scrum-Team oder die Scrum-Teams, die an einem Produkt arbeiten, hat, wenn so etwas existiert. Nämlich, dann können sie viel einfacher zu bestimmten Dingen einfach Ja oder Nein sagen oder nicht jetzt, ne, was auch immer man dann sagt. Dazu gehört für mich aber auch sowas wie, was ist denn eigentlich unser Business Goal? Also aus Sicht der Organisation, dass das, was wir mit dem Produkt irgendwie erreichen wollen. Weil auch daraus kann ich ja ableiten, ob irgendeine Idee für meine weitere Produktentwicklung so relevant ist, dass sie auch signifikant auf dieses Business Goal irgendwie einzahlt oder so. Und erster Schritt zu erklären, warum wollen wir als Product Owner solche Dinge wie Produktvision, Produktstrategie, Businessziele überhaupt in place haben? Nämlich, dann wird das ganze Arbeiten und Abstimmen und Align mit allen Beteiligten wesentlich einfacher und wir können viel fokussierter unser Produkt eigenständiger mit eigenen Entscheidungen nach vorne treiben. Das Zweite, was ich aber zu diesem Thema aufmachen würde, ist, es kann ja auch in der Organisation durchaus gute Gründe geben, warum ich als Product Owner nicht an diesen Dingen wie Erarbeitung von Produktvision oder Produktstrategie beteiligt werde oder beteiligt werden soll. Aber dann würde ich zumindest die Erwartung haben, dass ich mir die Informationen besorge. Also wenn andere darüber diskutiert und Sachen entschieden haben, sage, ja, ich brauche aber zumindest das, was ihr da erarbeitet habt, weil es mir die Leitplanken und die Orientierung für meine eigene Arbeit gibt, anstatt zu sagen, naja, ich darf ja keinen Produktvisionsworkshop machen und ja, die sagen halt, sie haben sowas oder es ist in den Köpfen oder wie auch immer, aber dann nicht mehr einen Schritt weitergehen, um sich diese Informationen zu besorgen, die mich ja irgendwie leiten soll. Und auch das sehe ich leider für mich zu häufig. Sonst hätten wir ja auch nicht die Motivation, glaube ich, so eine Folge aufzunehmen.
Ja, ich finde, es steckt da eine ganze Menge Energie drin und vor allem auch Magie, ne? Also gerade Strategie, Vision, egal ob ich es jetzt einfordere oder ich es hinterher auch selber mache. Die Gefahr ist immer nur ein bisschen, wenn man dann merkt, die Organisation liefert das nicht, ich mache das irgendwie für mich selbst, dann schnell auch dahin zu gehen, ja, ich mache sie, aber ich werde doch irgendwie wieder overruled, ne? Also ich werde wieder überholt und irgendwas drumherum lässt mich jetzt eben doch nicht dieser Ownership ausleben. Wobei ist tatsächlich auch, ich habe ja ein Stück weit auch immer eine Führungsrolle, keine disziplinarische, klar, aber ich habe eine fachliche Führungsrolle und ich gebe meinem Team oder vielleicht auch Teams dadurch eine Art Orientierung, wie ich sie immer wertvoll finde. Nur gerade dann, wenn ich jetzt sage, ja gut, ich krieg sie nicht, ich mache sie jetzt selber, ich stimme sie auch nicht ab, ich mache es einfach, dann gibt es schnell wieder auch Konflikte und dann führt das zu noch größeren Irritationen bei Teams, die halt erst dachten, hä, ich dachte, das sei klar, mach doch nicht.
Aber bleiben wir ganz konkret bei so einem Beispiel wie Produktvision, ne? Also sagen wir so, es existiert keine mit allen relevanten Beteiligten abgestimmte Produktvision. Und sagen wir mal, man könnte aber vier unterschiedliche Zielgruppen interpretieren für das, was im Moment als Produktidee so rumwabert. Und fünf oder sechs unterschiedliche Needs, die diese Zielgruppen insgesamt haben. Und für mich wäre eine Aufgabe in der Produktvision, zumindest wenn es vier Zielgruppen gibt, vielleicht zu überlegen, was ist denn jetzt gerade die wichtigste Zielgruppe und das wichtigste Need, was wir irgendwie adressieren wollen oder was im Fokus stehen soll und mit welcher Art von Geschäftszielen verbinden wir das denn? Also was ist unsere Erwartungshaltung, was da monetär oder wie auch immer hinterher herauskommt? Und ich glaube halt, wenn ich so etwas nicht habe oder so etwas nicht formuliert ist, zu sagen, ja gut, kann ich nichts machen, gibt es halt nicht, führt halt auf der Backlog-Ebene zwangsläufig wieder dazu, dass natürlich sehr wahrscheinlich für alle möglichen Zielgruppen und alle möglichen Probleme mir Dinge zugerufen werden und ich wieder versuchen muss, das Ganze irgendwie zu jonglieren. Das heißt, ich sollte ja ein ureigenes Interesse haben, zumindest so etwas einzufordern, wenn jemand anders das macht, oder zu definieren, sodass ich, wenn dann jemand mit einer komischen, abstrusen Anforderung kommt, sagen kann, das passt aber nicht zur Produktvision. Und dann sagt vielleicht jemand anders, ja, aber ich stimme mit dieser Produktvision überhaupt nicht überein, ich sehe die andere Zielgruppe. Aber dann kann ich wieder viel eher auf dieser Ebene als Product Owner mit den anderen ins Gespräch gehen, als auf der Ebene von einzelnen Backlog-Items. Das heißt, ich bin ja schon in der Lage, auch die Flughöhe der Kommunikation und Abstimmung, die ich mit Stakeholdern mache, zu steuern, indem ich die anderen auch wieder auf diese Ebene halt hebe. Und das wollte ich, glaube ich, viel eher auch nochmal adressieren.
Dann lass uns jetzt mal, weil es gerade schon so ein bisschen durchklang, auch über Stakeholder reden. Mhm. Weil mit denen kommuniziere ich jetzt natürlich auch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich diese Kommunikation habe, klar, ich kann das sagen, ne, lass uns mal Discovery dazu machen, ich kann sagen, es ist eine Wette oder da ähnliches, keine Ahnung, ich kann Entscheidungsprozesse klar machen, aber so im Allgemeinen, jetzt sagen wir mal, okay, die sind mit mir auf einer Wellenlänge und ich habe vielleicht auch Stakeholder, also mit denen ich häufiger zusammenarbeite, Gibt es da etwas, mit dem ich anders arbeiten sollte, damit ich da mehr Möglichkeiten für mich entstehen lasse?
Also für mich ist das verbindende Glied zwischen Strategie, Vision, Business-Zielen, was wir haben, und Backlog halt immer auch die Product Roadmap. Ne? Also irgendwie konkretisiert die Product Roadmap für mich die Produktstrategie, meinetwegen für die nächsten 6 bis 9 Monate. Und das, was wir wirklich schon an belastbaren Informationen haben, findet sich da wieder. Und auf der anderen Seite setzt sie den Rahmen für das, was und wie wir da ins Backlog schreiben, als auch wie wir es priorisieren. Und für mich ist die Kommunikation mit bestimmten Stakeholdern und Stakeholdergruppen eigentlich am sinnvollsten auf so einer Roadmap-Ebene zu führen. Und auch das haben wir ja schon mehrfach auch hier in diesem Podcast in unterschiedlichen Folgen kommuniziert, dass es dann natürlich sinnvoll sein kann, eher outcome-orientierte Roadmaps zu etablieren als Output-Roadmaps oder fast schon sowas wie Projektpläne, auch wenn die Organisation sowas möchte. Und wenn ich von oben, also vom visionären strategischen, die Diskussion nicht führen kann, dann kann ich sie vielleicht aber zumindest bis zur Product Roadmap-Ebene führen. Und ich würde da gar nicht meine Stakeholder in meinen Backlog reingucken lassen oder über Sprintziele diskutieren, sondern versuchen sie möglichst weit weg oder in einen größeren Zeithorizont mit eher Zielen zu bewegen in der Kommunikation. Weil das dazu führen wird, dass sich auch die Kommunikation an sich verändern wird. Also über was wir reden und auch in welchem Detailrad wir reden. Und jetzt könntest du noch mal sagen, naja, vielleicht gibt es auch unterschiedliche Arten von Ansprechpartnern in so einer Organisation. Die oberste Geschäftsführung und vielleicht eher so fachlich orientierte Bereiche wie Vertrieb oder Marketing oder wie auch immer. Und vielleicht auch eher so die IT-Abteilung oder mein eigenes Team oder was auch immer. Und vielleicht braucht es dann auch mehrere Roadmaps oder mehrere Arten von Darstellung, was für eine Botschaft will ich denn in welchen Abstraktionsgrad zu dieser Zielgruppe transportieren. Ich sehe aber immer noch viel zu häufig, dass irgendjemand, wenn überhaupt, so eine Art Gantt-Chart-Projektplan aufstellt, da in jeder Art der Kommunikation und Diskussion mit unterschiedlichen Stakeholdern geht und sich dann wundert, dass so kleinteilig und so verbindlich, weil da Milestones und was auch immer drin stehen, dann Diskussionen geführt werden. Das heißt, da würde ich mir eher wünschen, und das ist für mich auch Verantwortungsübernahme, ne? Egal was die Organisation macht, einfach was anderes auszuprobieren oder einfach irgendwas anderes als Roadmap-Typ zu wählen, weil ich glaube, dass es maßgeblich auch meine Ownership mit beeinflussen oder verändern wird.
Für mich ist das vollkommen klar. Wenn ich mit meinem Product Backlog mit einer Granularität auf jedes Product Backlog Item, also sprich auf jede Story, jeden Task und so weiter, zum Beispiel zu meinem Vorgesetzten oder zu meiner Führungskraft ganz oben laufe, natürlich werden die mit mir darüber reden. Aber damit nehme ich mir auch einige an Optionen raus. Dann reden die mit mir über die einzelnen Product Backlog Items und nicht mehr über die Epics oder die anderen thematischen Klammern, die ich so habe. Klar, die wollen ja dann auch, wenn ich sie ja auch in die Diskussion ja sozusagen einlade, vielleicht sogar reinziehe, damit ein bisschen genötigt werden, natürlich werden die dann auch in ihrem Rahmen, den ich ihnen zur Verfügung stelle, auch handeln.
Und das ist das Thema Kommunikation gegenüber oder mit den Stakeholdern. Und dann gibt es natürlich auch zwangsläufig das ganze Thema Politik in solchen Organisationen und Unternehmen. Ne? Das darf man aus meiner Sicht auch einfach gar nicht wegdiskutieren. Und ich würde mir immer überlegen, gibt es denn irgendwo vielleicht auch ein bisschen weiter weg von mir in anderen Bereichen, die aber signifikant Einfluss haben, auch Verbündete, die ich mir suchen kann. Die würde ich gar nicht jetzt am Anfang direkt als Verbündete labeln, sondern einfach nur, dass ich vielleicht auch deren Bedürfnisse verstehen will und so in Kontakt oder in Austausch einsteigen. Aber natürlich hat das Ganze auch immer diese Komponente von, wie schmied ich denn vielleicht Allianzen oder verstehe, was andere brauchen, um halt wirklich Verantwortung zu bekommen. Und das ist was, ich meine, haben wir ja auch schon mehrfach auch manchmal weg von diesem Mikro in diesem Podcast drüber geredet. Ich brauche da Hilfe, um eine bestimmte Ownership zu übernehmen. Und dann muss ich das Spiel, was auf bestimmten Ebenen in der Organisation einfach auch stattfindet, auch in einer gewissen Art und Weise oder Form mitspielen, damit ich meine eigene Position oder meine eigene Verantwortlichkeit auch irgendwie mitgestalten kann, auch wenn es nicht zwangsläufig auf Hierarchieebenen in dem Organigramm dann sein muss, sondern einfach nur, was ich halt machen darf und was ich halt nicht machen darf.
Wer wären denn so nach deiner Erfahrung gute Verbündete? Also wie würde ich so jemanden finden?
Also wenn ich Product Owner bin, finde ich es immer gut, viel und intensiv mit dem Verantwortlichen in der Technik zu reden. Also wenn wir jetzt ein Softwareprodukt bauen. Also ich würde mir tatsächlich den Head of IT, Director IT oder sowas versuchen zu schnappen. Und ich würde auch gerne, ich würde auch versuchen zu verstehen, wo sieht er denn Herausforderungen? Vielleicht sogar in der Art und Weise, dass wir hier überhaupt Scrum machen oder irgendein anderes agiles Framework. Weil vielleicht kann ich darauf reagieren. Auf der anderen Seite ist so eine Person, und das habe ich am eigenen Leib auch oft erfahren, nochmal in ganz anderen Diskussionsrunden und Entscheidungsrunden mit unterwegs. Und ich kriege vielleicht auch die ein oder andere Information vorab, die mir wieder hilft, selber in eine bestimmte Richtung irgendwie so zu agieren. Und selbst wenn das alles nicht klappt und der oder diejenige gar nicht zum Verbündeten werden kann, da bin ich zumindest frühzeitig vorgewarnt, wenn bestimmte Dinge passieren, und bin darauf vorbereitet, dass bestimmte Diskussionen eröffnet werden. Vielleicht ist es gar nicht Verbündeter, sondern vielleicht ist es eher auch, ich sollte mich vorab vorbereiten auf das, was auch auf der Organisationsebene bezogen auf Produktentscheidungen, die gar nicht so sehr was nur mit meinem Scrum-Team zu tun haben, getroffen werden, sodass ich da nicht von überrascht werde.
Wenn ich noch gut finde als Verbündeter, sind die Menschen, die mir ja diese Informationen liefern können. Ne? Also du hast vom Menschen gesprochen, der oder die eben die Entwicklung im Sinne der IT und so weiter ja auch steuert oder damit reinwirkt in seiner Art und Weise. Aber ich denke jetzt gerade zum Beispiel auch an diejenigen, die zum Beispiel, keine Ahnung, Marktforschung machen. Meinetwegen auch an diejenigen, die beim Customer Support oder Ähnliches mitsitzen und da Führungskräfte sind, einfach um so ein bisschen auch deren Schmerz, also auf der einen Seite deren Schmerz zu verstehen, aber auf der anderen Seite eben auch darüber leichter an die Informationen zu kommen, damit ich eben gute Entscheidungen treffen kann und sie auch entsprechend argumentieren kann. Wenn ich dann zum Beispiel sagen kann, naja, wir wissen aufgrund unserer aktuellen Analytics-Daten, dass, keine Ahnung, 30% unserer NutzerInnen halt über Mobilgeräte kommen, oder wir wissen, dass ein Bestellprozess bei uns in der Regel 3 Minuten dauert, oder wir wissen, dass das Einstellen eines Suchgebots bei uns in der Regel mit 2, 3 Fehlversuchen verhaftet ist, einfach aus diesen Daten heraus, dann kann ich sehr schön argumentieren. Das hilft mir aber nicht. Und deswegen finde ich den anderen Punkt auch sehr spannend. Es gibt halt ganz oft diese Dynamiken in der Organisation, wer mit wem, wie und so weiter spricht. Also da schaue ich mir gerne immer so auch eher schon so, ich versuche mich bewusst in eine Außenperspektive reinzubringen, außerhalb der Organisation zu stehen. Ich weiß, es ist nicht ganz einfach und auch nicht 100% möglich, aber zu schauen, wie gehen die Leute eigentlich miteinander um? Also wer, gerade in so Führungsriegen, die mir vielleicht auch sagen, was ich zu tun habe bisher, wie gehen die miteinander um? Wer ist Meinungsführer? Wer lässt sich vielleicht auch besonders, also wer versucht sich vielleicht einfach nur politisch gut zu positionieren? Auch das ist ja möglich. Wer versucht vielleicht auch den Stress seiner MitarbeiterInnen einfach gering zu halten und versucht bestimmte Sachen wegzublocken? Keine Ahnung. Es sind alles gute und sinnvolle und nachvollziehbare Gründe vielleicht. Aber wie arbeiten die miteinander? Und vielleicht gibt es dann auch so ein paar, ja, man könnte schon fast sagen Seilschaften, ne? Weil die sich so gegenseitig irgendwie auch hochziehen etc. Also Menschen, die auch vielleicht zusammen befreundet sind miteinander und gemeinsam Sachen machen etc. Das versuche ich immer zumindest ein Stück weit zu verstehen, damit ich dann überlegen kann, gut, wie muss ich mit denen umgehen? Weil vielleicht muss ich 2 Leute gleichzeitig abholen. Vielleicht hilft es gar nicht, wenn ich eine Person alleine abhole. Oder wenn ich eine Person alleine in irgendeinen Termin reinhole, ist die andere Person ganz menschlich einfach beleidigt. Was ja auch sein kann. Auch da hilft es mir, ein besseres Verständnis für die Organisation oder anders gesagt, das soziale System zu bekommen. Hm.
Finde ich gut. Und neben diesem persönlichen Beziehungsebene gibt es für mich auf der Organisationsebene auch immer noch offiziell aufgeschriebene und definierte und vielleicht auch irgendwelche informellen, einfach nur akzeptierte Regeln, wie irgendetwas zu laufen hat. Und ich will jetzt nicht dazu aufrufen, dass die POs alle so zu Revoluzern werden in der Organisation. Aber wenn ich mich darüber beschwere oder vielleicht so eher in der Opferrolle mich sehe, ich darf hier ja gar nichts, ich würde diese Regeln oder diese Gesetzmäßigkeiten und die Dinge, die sich etabliert haben in so Organisationen, ich würde die einfach mal auf die Probe stellen. Also natürlich nur in den Bereichen, wo mir nicht großartig was passieren kann und wo es für mich als Person in der Organisation nicht gefährlich werden kann. Aber manchmal kann ich ja vielleicht dann doch ein bisschen mehr wagen oder einen halben Schritt mehr, als man das sonst so tut, und stellt dann hinterher fest, ist ja gar nichts passiert. Die finden das vielleicht sogar alle gut, dass das irgendwie so ist. Also dieses Zögerliche oder Abwartende, dass woanders irgendwas passiert, damit sich was verändert, würde ich auch da eher drehen wollen in eine Richtung von, ja, ich bin mal sehr mutig und gehe mal immer so einen halben Schritt weiter, als man das ja eigentlich vielleicht bisher gewohnt war, weil ich glaube, dass das auch eher dazu führt, dass ich gestalterisch auf Veränderungen in der Organisation einwirke. Und das muss ja, wie gesagt, nicht was Großartiges, Weltbewegendes sein, sondern einfach nur, einfach mal hier und da an irgendeiner Stelle mal irgendetwas verändern. Mal gucken, was passiert denn so.
Ja, es gibt halt in Organisationen schnell Regeln, die nur implizit da sind, ne? Die nicht explizit dastehen. Keine Ahnung, dass man bestimmte Sachen nicht machen darf, wie vielleicht mache ich mal einfach ein Review in einem öffentlichen Bereich, wo halt, keine Ahnung, Kantine, wenn man da so ein Essbereich in einigen Organisationen, dann mache ich es halt da und Leute können halt zugucken. Ich mache es sehr offen. Oder ich kommuniziere Sachen außerhalb meines Büros, indem ich Sachen an die Wand draußen hänge oder auch an die Tür. Hat auch keine verboten. Ne? Also das Thema Culture Hacks ist wahrscheinlich auch nicht so weit weg von, aber die Regeln ausreizen halte ich schon für eine gute Möglichkeit, so ein bisschen auch die Finger auszustrecken und die eigenen Möglichkeiten zu erweitern.
Und ich glaube, wir könnten noch eine ganze Zeit reden, Dominik. Uns würden ganz viele Dinge einfallen. Und ja, ich weiß, das ist jetzt nicht irgendwie so, hier ist die Lösung, wenn ihr das Gefühl habt, eure Organisation lässt euch nicht wirklich Product Ownership übernehmen. Ich glaube, was viel wichtiger für mich war in dieser Episode ist, dass man mal aus einer anderen Perspektive oder mit einem anderen Fokus auf dieses Thema guckt. Und ich würde halt einfach nicht warten. Also ich würde dazu motivieren, dann sind wir vielleicht auch schon mitten im Fazit, ne? Aber ich würde auch dafür motivieren, selber da mein eigenes Schicksal oder so, wie ich Product Owner sein möchte und glaube sein muss, damit ich ein erfolgreiches Produkt baue, selber in die Hand zu nehmen und auch Dinge einfach zu gestalten. Und ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Und ja, ich weiß, dass da draußen viele POs jetzt sagen, ja gut, aber das ist für mich echt eine Challenge. Dann müsst ihr euch vielleicht aber auch eine Person suchen, mit denen ihr diese Dinge, die ihr vielleicht auch ausprobiert oder die ihr verändert, irgendwie reflektieren könnt. Und wenn ihr keinen Scrum Master und keinen Agile Coach mehr bei euch in der Organisation habt, vielleicht habt ihr andere Product Owner, mit denen ihr darüber reden könnt. Oder ihr kommt mal mehr in irgendwelche Community oder sonstigen Treffen oder geht mal auf ein Barcamp wieder und diskutiert darüber. Ich will aber dazu motivieren, selber aktiv zu werden und nicht sich so in das eigene Schicksal zu ergeben.
Dann sage ich doch ganz konkret, wenn du jetzt gerade diese Folge hörst und du hast genau die Situation und hast bis hierhin auch durchgehört, dann empfehle ich dir, nimm jetzt gleich direkt nach dieser Folge dir einfach kurz 2, 3, 4 Minuten Zeit, ein Blatt Papier und einen Stift und überleg, was kannst du machen, damit du mehr Ownership übernehmen kannst. Oliver, vielen Dank für deine Erfahrung, für deine interessanten Punkte, die du mitgeteilt hast, damit wir uns jetzt alle weiterentwickeln können.
Du hast ja dabei geholfen.
Ein kleines bisschen.
Wow, du hast bis hierhin durchgehört? Na, dann ist das Thema hoffentlich ganz gut gewesen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, funk uns einfach an. Auf unserer Website kannst du einen sogenannten Calendly-Call buchen, das heißt direkt in unsere Kalender rein und einen kurzen Call vereinbaren. Da können wir drüber sprechen, ob ein Coaching, ob Inhouse-Trainings oder unsere offenen Trainings vielleicht Angebote sind, die dir und deinen Kolleginnen und Kollegen weiterhelfen können. Also, auf produktwerker.de findest du alle weiteren Informationen und auch den Link in unsere Kalender.